ARD.
SWR Kultur. Forum. Kinder, Küche, Klamotten. Wofür steht die Tradwives-Bewegung? Ich bin Doris Maul. Nur Hausfrau sein, das ist schon lange out. Emanzipierte Frauen beweisen sich im Arbeitsleben und kämpfen für Gleichstellung, auch wenn der Spagat zwischen Familie und Büro zum Teil extrem stressig ist. Das muss nicht sein, sagen die sogenannten Tradwives, was übersetzt so viel heißt wie traditionelle Ehefrauen, die sich in den sozialen Medien als glückliche Hausfrauen inszenieren. Beim Backen, Kochen und Putzen. Hier jetzt ein Auszug aus einem Video von Esty Williams, einer 26-jährigen US-amerikanischen Tradwife-Influencerin, die hunderttausende Followerinnen hat.
Falls ihr den Begriff Tradwife nicht kennt, das ist eine Frau, die sich für ein traditionelleres Leben mit ultra-traditionellen Geschlechterrollen entschieden hat. Der Mann geht aus dem Haus, arbeitet, versorgt die Familie und die Frau bleibt zu Hause und ist die Hausfrau. Sie kümmert sich um das Zuhause und um die Kinder, falls es welche gibt.
Wir wollen in diesem Forum in SWR Kultur fragen, was steckt hinter dieser Rückkehr zur Hausfrauen-Idylle? Ist die Tradwives-Bewegung rechts und reaktionär? Meine Gäste heute sind Professor Dr. Margret Lünenborg, Kommunikationswissenschaftlerin an der FU Berlin, Michaela Haas, freie Journalistin in San Diego. Sie schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, für Geo, die Neue Zürcher Zeitung und auch für die Zeit. Und die Podcasterin Minush Afonso. Sie hostet den Lila Podcast, in dem es um alle Varianten und Facetten von Feminismus geht. Minush Afonso, Sie haben in Ihrem Lila Podcast ja auch eine Ausgabe zu den Tradwives gemacht, sich dazu viele verschiedene Tradwife-Accounts angeschaut, also jungen Frauen in Blümchenkleidern zugesehen, die freiwillig mit umgebundener Schürze in der Küche stehen und sich beim Kuchenbacken für den Mann filmen und das dann für alle ins Netz stellen. Wie passt das in einen Podcast über Feminismus?
Das passt so weit zusammen, dass wir es kritisch beäugt haben, da wir uns gefragt haben, ob das tatsächlich als Choice-Feminismus behandelt werden kann oder ob das auch tatsächlich auch antifeministisch ist. Weil auf der einen Seite ist es ja so, dass wenn jemand sich dazu entscheidet, eine Tradwife zu sein, ist es zwar die eigene Entscheidung zu sagen, ich möchte eine Tradwife sein, aber auf der anderen Seite ist das so, dass gesagt wird, okay, was passiert, wenn du zum Beispiel in Rente gehst? Du bist dann vielleicht in der Altersarmut und gleichzeitig dann auch abhängig von einem Mann, weil sie leben eigentlich hauptsächlich für den Male Gaze, also für den männlichen Blick, aber auch um die Forderung des Mannes zu erfüllen, zum Beispiel auch sexuelle Bedürfnisse des Mannes zu befriedigen. Und dementsprechend haben wir das kritisch beäugt. Und deswegen passt das Thema Tradwife auch gut in unser Podcast, um zu beäugen oder kritisch zu besprechen, ob das wirklich auch feministisch ist oder eben nicht.
Frau Haas, Frauen haben ja jahrzehntelang für die Gleichberechtigung und Gleichstellung der Geschlechter gekämpft. Jetzt kehren einige bewusst und freiwillig an den Herd zurück. Können die Tradwives dem Feminismus gefährlich werden?
Ich habe bisher die Tradwives eher belustigt beobachtet. Ich halte das wie viele Influencerinnen auf TikTok oder Instagram für Inszenierung. Natürlich trägt kein Mensch beim Melken der Kuh ein blütenweißes Kleidchen oder beim Backen eines Kuchens toll gestylt mit perfektem Nagellack. Das sieht in der Praxis einfach nicht so aus. Ich bin auf dem bayerischen Land aufgewachsen. Ich weiß, wie es auf Bauernhöfen zugeht. Ich habe das immer einfach für Werbung gehalten, denn damit werden natürlich Produkte verkauft. Aber in letzter Zeit ist mir das Lachen vergangen oder das Schmunzeln vergangen, denn es gibt ja wirklich in Amerika eine sehr rechte Bewegung. Das wird jetzt personifiziert von J.D. Vance, dem Vizepräsidentschaftskandidaten, der ja wirklich sagt, dass kinderlose Frauen in der Politik nichts zu suchen haben, dass sie psychotisch sind, der dafür ist, dass selbst misshandelte Frauen in Ehen bleiben und der Scheidungen für den Anstieg von häuslicher Gewalt verantwortlich macht. Also da wird ein Frauenbild propagiert, das ich tatsächlich für gefährlich halte, weil sich das ja dann auch in der Gesetzgebung niederschlägt. Also J.D. Vance und Trump sind ja dafür, Abtreibungen landesweit zu verbieten in ganz Amerika. Und das führt jetzt schon dazu, dass Schwangerschaften für viele Frauen wirklich lebensgefährlich werden. Und von daher ist das eine Bewegung, die ich immer mehr mit Argwohn beobachte.
Frau Lünenborg, da gibt es also ein paar junge Frauen, die sich auf Instagram und TikTok beim Keksebacken oder Hackfleischauflauf inszenieren und Millionen von Followerinnen haben und die schauen ihnen dabei zu. Wie konnte aus diesem Tradwife-Content ein solcher Hype werden? Ist das ein Produkt der Medien?
Naja, das müssen wir uns selbst vielleicht dann auch fragen in dem Gespräch hier. Also in Deutschland würde ich sagen, ist es noch weit davon entfernt, tatsächlich ein massenwirksames Phänomen zu sein. In den USA sieht das anders aus. Und da würde ich Frau Haas vollkommen zustimmen. Leider ist das auch schon deutlich länger ein extrem besorgniserregendes Phänomen. Also eine erste große Welle ist im Kontext des Wahlkampfs von Trump zum ersten Mal losgetreten worden. Das ist also ein strategisches Claimen rechter extrem rechter AkteurInnen, die Geschlechterverhältnisse zum Kampffeld machen und in dem ein tatsächlich 50er Jahre Rollenbild und ästhetisch wird das wirklich 50er, 60er Jahre mäßig inszeniert. Mich erinnert das wirklich so an die Dr. Oetker Werbung, die wir so im 60er Jahre Flair irgendwie vor Augen haben. Das knüpft daran ästhetisch wirklich eng an, dass ein solches Bild hier strategisch propagiert wird. Ob die gesamte Zahl der Nutzer und Nutzerinnen vor allem tatsächlich hier brainwashed wird, da wäre ich erstmal sehr viel zurückhaltender. Ich halte das auch für ein Social-Media-Phänomen, in dem in einer Mischung aus Amüsement, sich drüber lustig machen, es irgendwie auch ganz nice finden, ja, ironischer Distanzierung und Affirmation in einer Mischung von alledem solche Accounts verfolgt werden. Also keineswegs das 1:1 sozusagen Propagandastrategie bei allen Nutzerinnen ist. Aber wir wissen, gerade auch im deutschsprachigen Raum, dass vor allem die identitäre Bewegung sehr früh schon mit strategischer Inszenierung von Weiblichkeit, einem anderen Frauenbild, was als scheinbar emanzipiert, aber sehr an konventionellen geschlechterhierarchischen Rollen orientiert, mit so einem Frauenbild versucht gezielt, ein bestimmtes, eher akademischeres Milieu auch von Frauen zu adressieren. Also das ist kein Zufall, dass das heute eine gewisse Reichweite hat.
Ja, dann lassen Sie uns doch zu Beginn einfach noch mal ein bisschen genauer darauf schauen, was da gezeigt wird in den Videos der Tradwives oder der Stay-at-Home-Girlfriends. Die gibt es ja auch, so nennen sie sich, wenn sie noch keine Kinder haben. Minos Afonso, Sie sind in die Rabbit Holes, wie Sie es nennen, in die Kaninchenlöcher der Videos eingetaucht für Ihren Podcast. Erzählen Sie doch mal, was Ihnen da so begegnet ist.
Also mir ist da ganz, ganz viel Videomaterial begegnet, unter anderem auch von Tradwives, die eben nicht den direkten traditionellen Bild entsprechen. Also oft ist auch so dieses Tradwife verbunden mit White Supremacy, also diese weiße Vorherrschaft, sodass man sagt, okay, eine traditionelle, konservative, in Anführungszeichen reinrassige Frau, die eben auch weiße Kinder vor allen Dingen zur Welt bringt und viele weiße Kinder, um halt einfach das weiße Volk in Anführungszeichen zu stärken. Aber durchaus gibt es auch Tradwives, die nicht weiß sind. Also es sind auch schwarze Frauen dabei, die eben auch dieses Tradwife-Sein verfolgen, die auch auf dem Bauernhof leben, die jetzt zum Beispiel auch Trump wählen. Und aber gleichzeitig ist auch so, dass sie Gegenwind auch von der eigenen Black Community bekommen, dass auch gesagt wird, hey, warum verhältst du dich wie eine weiße Frau? Ist das vielleicht Gehirnwäsche? Wir sind nicht mehr in der Sklaverei, wir sind frei. Also das kamen unterschiedliche Bilder da zum Vorschein, aber gleichzeitig auch, dass die weibliche und auch die männliche Rolle ganz klar getrennt ist. Also, dass man auch von weiblicher und männlicher Energie spricht. Und die weibliche Energie besteht meistens dabei, immer sich zu unterwerfen, schön zu sein, aber gleichzeitig auch dem Mann immer den Vortritt zu geben in allem, was er erreicht. Und Frauen haben in dem Sinne ja keine Erfolge, sondern die sind schön zu Hause und brav, unterwürfig, nörgeln nicht, genau.
Was weiß man denn darüber, Frau Lünenborg, wie das Selbstverständnis dieser Protagonistinnen aussieht?
Na, da weiß man gar nicht so viel drüber, weil die gar nicht so wahnsinnig zugänglich sind. Sie haben es ja auch erlebt, dass am Ende doch niemand in die Sendung kommen wollte.
Tradwife Factory eingeladen und die hat dann kurzfristig vorher abgesagt. Genau.
Ja, also wir wissen nicht warum, aber auch aus der Forschung, die ich kenne, weiß ich, dass diejenigen, die sich intensiver damit beschäftigt haben, wir nennen das dann digitale Ethnographie, also sozusagen im digitalen Raum versucht haben, Akteurinnen zu folgen und bei den Versuchen jenseits des digitalen Fällen auch direkt Kontakt aufzunehmen, nicht weit gekommen sind. Sicherlich auch, weil auf der anderen Seite schon antizipiert wurde, dass das eher kritische Perspektiven sind, die ihnen entgegengebracht werden. Also was wir sehen, ist eine bestimmte Inszenierung. Frau Haas hat es schon gesagt, das sind die Blümchenkleider und das hübsch Gestylte, das natürlich nichts Alltägliches weder in der Küche noch auf dem Hof ist. Das ist eine sehr bürgerliche, durchaus Upper-Class-Inszenierung. Von daher, das, was ich kenne, ist schon sehr dominant weiß. Es ist aber eben auch ein bestimmtes gehobenes Milieu. Muss man sich auch erstmal leisten können, dass allein der Gatte das Geld nach Hause bringt. Wir wissen von den Durchschnittsgehältern, dass im Durchschnitt eben durchaus zwei Gehälter vonnöten sind, wenn auch Kinder mit zu versorgen sind und sozusagen gemeinsam die Familie finanziert sein will. Also wir reden da von einem sehr spezifischen gesellschaftlichen Milieu und das, was wir auf Social Media sehen, das ist jetzt wirklich nichts Besonderes, sind immer ausschließlich Inszenierungen. Das sind auch richtige Business, die da laufen. Also die Story, ich bin zu Hause und bin nur für meinen Mann und meine Kinder da, ist insofern auch eine Fake-Story, als dass diejenigen, die tatsächlich Hunderttausende oder Millionen als Follower haben, damit durchaus Geld machen. Das sehen wir nicht auf dem Bildschirm, aber das ist Backstage natürlich absolut klar. Sowohl mit Product Placement, aber eben auch mit der Anzahl der FollowerInnen, die sie dort haben. Mhm. Also, was wir sehen, ist eine bestimmte, durch Filter, durch eine Ästhetik der Plattform nachhaltig geprägte Form einer visuellen Inszenierung, was tatsächlich die inneren Motive und Beweggründe sind, darüber kann man hochgradig spekulieren. Bedeutsam finde ich, dass das, was auf der Oberfläche so, naja, eher ein bisschen trivial und heiter daherkommt, backen, kochen, putzen, eben wenn man genauer ins Material reinschaut, und ich habe das mit Studierenden zusammen gemacht, immer wieder latent oder auch explizit rassistische Statements beinhaltet, wo eben die Überlegenheit der weißen Familie markiert wird und wo auch eine klare soziale Distinktion vorgenommen wird, die man eben mit so einem Arrangement des Heims, wo ja viel Aufwand in die entsprechende Herrichtung des Ganzen drumherum investiert wird, da entsprechende Distinktion hergestellt wird.
Frau Haas, was weiß man denn in den USA über das Selbstverständnis dieser Tradwives und auch über ihre Motivationen?
Genauso wenig. Also genau wie Frau Lönnenburg gesagt hat, das ist in erster Linie eine Inszenierung. Einige der bekannteren Tradwives, die verkaufen Produkte, verkaufen Kochbücher oder Steaks von ihrer Farm zum dreifachen Preis, als man normalerweise für ein Steak bezahlt. Aber dahinter steckt schon eine Ideologie. Ich habe als junge Reporterin, waren Neonazis mein Thema, und ich habe damals als eine der ersten über weibliche Neonazis in Deutschland berichtet und einige Zeit mit ihnen verbracht. Und mich erinnern die Werte, die da propagiert werden, sehr an die Werte, die wir aus der Nazi-Ideologie kennen. Also spricht ja nichts dagegen, wenn eine Frau gern zu Hause bleibt und gerne kocht. Ich koche auch gerne. Das ist ja nicht das Problem, sondern das Problem sind schon die Werte, die damit kommuniziert werden. Und das heißt ja nicht nur, dass diese Frauen gerne sich um ihre Kinder kümmern, das ist ja toll, sondern es werden ja explizit Familien ohne Kinder und nicht traditionelle Familien abgewertet. Also eine Ehe ist natürlich zwischen einer Frau und einem Mann in der Regel weiß. Also Schwule kommen ja überhaupt nicht vor, und von daher steckt dahinter mehr als nur diese hübschen Bilder, die da beim Scrollen im Social Feed durchlaufen.
Aber müssen wir da nicht vielleicht doch differenzieren? Also das war jetzt wirklich ein großer Schritt zu den Nazis und zu den rechten Nazi-Frauen. Also wenn ich jetzt nur mal dieses Beispiel Tradwife Factory nehme, darüber weiß man nämlich schon ein bisschen was. Die war vor ihrem Leben als Tradwife Erzieherin, hat ihren Job als Erzieherin in einer Kindertagesstätte dann hingeworfen und sich danach nur noch dem Ehe- und Familienleben gewidmet, ist also Vollhausfrau geworden, und auf ihrem Account finden sich dann so Sätze wie, Zitat, mein Traum, barfuß in der Küche mit meinen Kindern tanzen und darauf warten, dass Papa nach Hause kommt. Oder, Zitat, mein identifiziertes Geschlecht ist Hausfrau, Ehefrau, Putzfrau. Oder es gibt dann auch Abhandlungen dazu, warum Abhängigkeit in der Ehe nichts Problematisches ist. Also ich glaube, wir müssen da differenzieren zwischen diesen wirklich Tradwives, die ideologischen Content, also wirklich rechten ideologischen Content, Nazi-Content transportieren, und denen, die extrem rechtskonservative, traditionelle Werte verbreiten, oder?
Die Tradwife Factory, ich habe mich gefragt, ob das eine Karikatur ist, ehrlich gesagt. Man sieht nie das Gesicht der Tradwife, man sieht immer nur Klischeebilder. Ich erfahre eigentlich nichts darüber, was die Frau hinter dem Account wirklich denkt, wie sie wirklich ist, wie sie wirklich aussieht.
Und das unterscheidet sie von anderen Tradwives, meinen Sie jetzt, oder?
Ja, es gibt ja andere. Also hier in Amerika einige der Accounts, die Frauen zeigen ihr Gesicht und man kennt ihre Adresse und man weiß, wer sie sind. Also man kann dann auch den Bauernhof besuchen, wenn man möchte. Das sind echte Frauen zumindest, auch wenn das, was sie auf Social Media zeigen, natürlich Inszenierungen sind. Aber den Account der Tradwife Factory finde ich persönlich fragwürdig, weil er so anonym ist, weil er ja wirklich nur Klischeebilder zeigt und immer diese kopflose Frau, wo ich mich frage, wer ist das eigentlich? Wer steckt eigentlich dahinter?
Genau, die Geschichte der Erzieherin können wir glauben, müssen wir aber nicht unbedingt. Interessant ist aber, dass sie sich ja als klar religiös positioniert, also oftmals in dem kopflosen Bild doch noch so ein baumelndes Kreuzchen sichtbar wird. Das ist auch keineswegs verwerflich, wird aber ausdrücklich auch markiert, dass das ein christliches Weltbild ist, das sie so lebe. Und in diesen seltsamen Kurzstatements finden sich dann auch Positionen, dass Sexualität sozusagen dem Bedürfnis des Mannes zu folgen hat. Darunter gibt es durchaus muntere Kommentare, um das vorsichtig zu sagen. Also ich teile völlig die Einschätzung, dass es erforderlich ist, da zu differenzieren. Ich glaube, dass, wie soll man sagen, Rutschige in dem Milieu ist, dass es eben nicht unbedingt trennscharfe Linien sind, sondern dass das fließende Übergänge sind, wo in den USA harte religiöse Positionen ganz stark reinspielen in diese extrem traditionalistischen Positionierungen, Geschlechterrollen, Bewertungen, die da stattfinden. Also das wissen wir auch aus anderen Debatten, wenn es um Transidentitäten geht. Da finden wir, das haben wir netzwerkanalytisch zum Teil untersucht, einen interessanten Mix von religiösen Aktivistinnen und klar antifeministisch Positionierten. Also ich glaube, sichtbar wird daran, dass Geschlecht und Geschlechterfragen wirklich ein gesellschaftliches Kampffeld sind, auf dem sich mittlerweile ganz schön viele tummeln. Und das reicht von, das halte ich jetzt auch für eine Extremposition, Nazi-, Neonazi-Figuren, bis auf der anderen Seite eben so einem hübsch verpackt daherkommenden soften Form, die das vermeintlich noch als selbstbestimmt feministisch branden wollen. Das halte ich nun für echte Realsatire. Also nicht jede Entscheidung, die eine Frau trifft, ist per se, weil sie sie getroffen hat, feministisch. Aber der Versuch, das als solches zu labeln, findet in den USA stärker statt. Und da geht es schon darum, bestimmte Debatten zu kapern und Positionen zu vereinnahmen dabei.
Bevor wir jetzt nochmal auf die USA gucken, wollte ich jetzt Minush Afonso nochmal reinholen. Ja. Wie bewerten Sie den ideologischen Ballast, den die Tradwives mit sich rumtragen, beziehungsweise anders gefragt, jetzt nochmal auf den Feminismus bezogen, ist das eine feministische Konterrevolution oder ist das hier in Europa eher eine Lifestyle-Bewegung in Social Media?
Also für den Podcast haben wir auch einige O-Töne von der Tradwife Factory angehört und sie hat unter anderem gesagt, dass sie vorher eine Feministin gewesen ist und in der Zeit, als sie Feministin war, ging es ihr eben nicht gut. Weil Feminismus bedeutet ja, für sich einzustehen, zu arbeiten, genauso wie der Mann eben Geld nach Hause zu bringen. Aber seit sie für sich entschieden hat, zu sagen, sie bleibt nur noch zu Hause, sie ist für den Mann da, fühlt sie sich viel, viel besser und viel befreiter. Und sie sagt auch, dass sie nicht das Gefühl hat, dass sie sich den Mann unterwirft, sondern das, was sie den Mann gibt, ist dann etwas, was sie dann irgendwann auch zurückbekommt. Und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Also dementsprechend ist das eine eher antifeministische Haltung, als dass sie feministisch ist.
Michaela Haas, die Tradwives-Bewegung kommt ursprünglich aus den USA. Also sie ist offenbar ja zeitgleich mit Donald Trumps Slogan Make America Great Again aufgetaucht. Hieß damals Make Traditional Housewives Great Again. Wie genau ist diese Bewegung da entstanden und ist das von oben, also von den Rechten in den USA orchestriert worden?
Ich glaube nicht, dass es von oben orchestriert wurde. Ich sage immer, Amerika ist ja eigentlich nicht ein Land, es sind eigentlich nicht die Vereinigten Staaten, sondern es sind 50 Staaten, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Und wenn man durch die ländlicheren Gegenden fährt, in Kansas oder in Wyoming oder in Kentucky, erlebt man auf dem Land tatsächlich eine viel traditionellere Rollenvorstellung, als das bei uns in Deutschland in der Regel der Fall ist. Also da gibt es einfach wirklich Landstriche, die anders geprägt sind von der Tradition her. Und das ist dann auch dort, wo man die vielen Trump-Schilder sieht in den Vorgärten. Ich glaube, das hat ganz viel mit einer Sehnsucht nach der Vergangenheit zu tun. Also das steckt ja auch in dem Slogan Make America Great Again. Und Kamala Harris sagt dagegen, We won't go back, wir gehen nicht zurück. Also dass diese Sehnsucht, wie schön es früher war, einer der Kongressabgeordneten hat gesagt, wir sollten, wenn Trump gewinnt, in die 60er Jahre zurückkehren, wo diese wütenden Feministinnen den Männern ihren Lebenssinn noch nicht geraubt haben. Also das ist so die Vorstellung, dass es doch viel schöner war, als Frauen noch keine eigenen Bankkonten hatten und noch nicht viel zu sagen hatten. Wo sich das wirklich auswirkt, ist teilweise zum Beispiel in den Schulen, also gerade auch in den konservativeren Staaten, wo tausende von Büchern verboten wurden, die eben andere Lebensentwürfe beschreiben. Es wirkt sich aus in der Politik. Also was vielleicht in Deutschland noch nicht so durchgedrungen ist, ist, dass diese Rechtskonservativen ja auch Verhütungsmitteln sehr negativ gegenüber eingestellt sind. Die wollen ja nicht nur Abtreibung in allen Fällen verbieten, auch bei Vergewaltigungsopfern oder Inzestopfern, sondern sind auch gegen Verhütungsmittel. Solche Sachen, die dann wirklich in die Lebensrealität von Frauen massiv eingreifen. Also als Frau, die 1970 geboren wurde, wo es die Pille schon gab, kann ich mir nicht vorstellen, in eine Situation zurückzukehren, wo Frauen nicht die Wahl haben, ob sie Kinder wollen oder nicht oder wann sie Kinder wollen.
Aber welche Rolle spielen die Tradwives dabei? Spielen sie eine Rolle?
Ja, die Tradwives, die sind dann die Picture Perfect, die Rollenvorbilder. Ja, das hat man ja auch gesehen, als Katie Britt im März diese Entgegnung gab auf Joe Bidens State of the Union Speech, die diese Entgegnung aus der Küche gab. Ja, was für
Katie Britt ist wer?
Katie Britt ist eine Kongressabgeordnete, die die offizielle republikanische Gegenrede zu Joe Bidens State of the Union gab, aus ihrer Küche, und die da eben genau die Werte ihres christlichen Lebens betont hat, also Faith, Family und Fertility, also Kinderküche, Kirche auf Deutsch gesagt. Und die Rechtskonservativen gewinnen ja tatsächlich an Einfluss in Amerika und suchen sich dann auch einfach Frauen, die diesem, also als Poster-Girls, ganz genau, als Poster-Girls, die dann diese Ideale vermeintlich verkörpern.
Kinderküche, Klamotten, wofür steht die Tradwives-Bewegung? Das ist das Thema heute in diesem Forum in SWR Kultur mit der Kommunikationswissenschaftlerin Margret Lünenborg, mit der freien Journalistin Michaela Haas und mit der Podcasterin Minoš Afonso. Und dann hat also von den USA ausgehend die Tradwives-Bewegung gewissermaßen die Welt erobert. Also es gibt sie mittlerweile auch in Großbritannien, in Frankreich, in den Niederlanden und eben in Deutschland. Nochmal die explizite Frage, wirkt der Social-Media-Content in die Realität auch hier bei uns in Deutschland? Also ist irgendetwas in die Richtung zu beobachten, dass tatsächlich die Anzahl der traditionellen Hausfrauen zunimmt, weil sie Tradwives auf Instagram oder TikTok sehen bzw. ihnen folgen?
Ich glaube, das ist eine extrem vereinfachte Vorstellung von Medienwirkung, wenn ich das so grundsätzlich sagen darf. Also so funktioniert es nicht. Dass diese Bewegung grenzüberschreitend ist, ist angesichts des Internets nicht wirklich originell und irgendwie bemerkenswert, weil da keine sprachräumlichen Grenzen und keine Grenzen von Distributionssystemen da sind. Also dass das kopiert wird, dass das imitiert wird und kulturell jeweils angepasst, das finde ich wirklich gar nicht erstaunlich. Da ist es vielleicht eher erstaunlich, dass es doch ein ganzes Weilchen gedauert hat. Alle soziodemografischen Daten sprechen dafür, dass das zum Glück realistische Bewusstsein darum, dass Berufstätigkeit die einzige Möglichkeit ist, sich selbst und auch gegebenenfalls sich am Ende eines Arbeitslebens abzusichern, dass die Lebenspläne von Frauen prägt und zumindest in der Aussage Männer das auch in gleichem Maße relevant und bedeutsam halten. Abgesehen davon ist es für die allermeisten sozialen Milieus auch schlicht existenziell erforderlich. Also da sehe ich keinen Backlash, dass das Holdeheim an die Stelle der Orientierung auf Berufstätigkeit getreten ist. Was ich schon glaube, ist, dass diese Bilder bestimmte Imagination, Sehnsüchte auch bespielen. Ich versuche das zu vergleichen, sei es mit dem Lesen von Märchen, sei es mit dem Durchblättern der Yellow Press und dem amüsierten Betrachten von Königshäusern und deren Arrangements. Das das gestaltet mein Leben nicht. Aber ich flüchte damit in eine bestimmte Vorstellung von, ha, es wäre doch irgendwie auch ganz nett. Mensch, sieht doch ganz hübsch aus. Das Leben kann aber auch irgendwie einfacher sein. Bei gleichzeitig kritisch-reflexivem Bewusstsein darum, dass das nicht mein Leben sein wird. Das Perfide daran ist, dass es eben nochmal einen ganz anderen Bodensatz hat. Und diese fundamental konservativen Bemühungen, Selbstbestimmungsrechte von Frauen zurückzudrehen, die erleben wir hier im Lichte der AfD durchaus auch in beträchtlichem Maße. Von daher ist das, was eher spielerisch, ein bisschen belächelt, beschmunzelt daherkommt, eher ein Baustein in einer Kommunikationsstrategie, die ich auch nicht für strategische Gesamtplanung halte, aber durchaus für ein Setting, in dem das einen Baustein einnimmt, der deutlich weiterreichende Folgen gesellschaftlich haben kann.
Zumindest. Jetzt wollen wir die anderen beiden nochmal hören. Also wie sehen Sie diese Wechselwirkung zwischen Social Media Content und der Realität zunächst mal?
Die Sehnsucht ist ja schön, sich vorzustellen, wie hübsch das wäre, auf einem Bauernhof zu leben und Zeit zu haben für Kinder und Hobbys, das hat mit der Realität nichts zu tun, aber es ist letztlich ein Baustein in einer Ideologie, die man doch aus gründlicher und kritischer unter die Lupe nehmen sollte.
Ich wollte noch ergänzen, dass es ja auch so ist, dass diese Threadwise-Videos ja auch vermehrt auf TikTok laufen, wo eben auch sehr, sehr viele junge Leute unterwegs sind. Und diese jungen Leute kopieren sich nicht in erster Linie, wie eine Threadwife zu leben, sondern in erster Linie diese Ideologien, die da weitervermittelt werden. Unter anderem zum Beispiel, eine Frau muss sich einem Mann unterordnen. Damit ein Mann dich liebt, musst du so und so sein. Und das sind durchaus Werte, die sich dann junge Frauen schon auch mit abgucken und glauben, wenn sie dieses und jenes machen, dann werden sie eben eine glückliche Ehe haben. Und das finde ich schon, dass es gefährlich sein kann, wenn man eben diesen Threadwife-Trend eher harmlos sieht.
Das finden Sie auch in der Realität, das heißt in Gesprächen mit Gleichaltrigen oder Jüngeren.
Ja, das schon. Also Gleichaltrigen und Jüngeren, weil vermehrt nämlich auch Teil dieser Threadwife-Bewegung sind ja auch diese Strömungen, die man vielleicht auch von spirituellen Strömungen, wie zum Beispiel von Tantra kennt oder Yin und Yang, solche Sachen. Da gibt es ja zum Beispiel die feminine und die maskuline Energie, in der zum Beispiel verschiedene TikTok-Videos da, wo eine Creatorin zum Beispiel sagt, wenn du in deiner femininen Energie bist, dann wird der Mann das und das für dich machen. Wenn du in deiner femininen Energie bist, wird der Mann dir die Tür aufhalten, dann wird der Mann alles für dich tun. Aber wenn du automatisch in deine maskuline Energie rutscht, dann sind deine Energien nicht in Einklang und dementsprechend wird deine Beziehung nicht funktionieren. Also sprich, wenn eine Frau zum Beispiel nörgelt, weil nörgeln ist maskuline Energie. Aber eine Threadwife zum Beispiel verkörpert vollkommen diese weibliche Energie, in der sie sich weiblich kleidet, zum Beispiel in erster Linie. Sie sieht ja sehr gepflegt aus, sehr ordentlich, bringt ja diese ganzen Skills mit, dass sie kocht, dass sich um Kinder kümmert, dieses Fürsorgliche ist eine Eigenschaft, die zum Beispiel auch in die weibliche Energie fällt. Und das sind natürlich Dinge, die junge Menschen nacheifern.
Und tatsächlich glauben.
Tatsächlich ihr Glauben, ja.
Jetzt werden wir wahrscheinlich ein bisschen Hörerpost kriegen, weil Sie gesagt haben, nörgeln ist eine männliche Energie. Warten wir es mal ab.
Nein, ich sage das ja nicht.
Ja, okay. Ich möchte noch mal aufgreifen auf, was Sie gesagt haben, Frau Lünenborg, also ganz unterhaltsam gesagt haben mit diesem, ach, eigentlich wäre das ja auch eine schöne Art zu leben oder so. Ich möchte das nochmal zurückführen auf die Zahlen und auf die Realität. Also aus den Daten des Statistischen Bundesamtes geht hervor, dass im vergangenen Jahr tatsächlich 74% der Mütter mit jüngstem Kind zwischen 3 und 6 Jahren erwerbstätig waren. So viele wie zuletzt auch 2019 vor der Pandemie. Also das heißt einerseits, Hausfrauen auf dem Vormarsch, Fehlanzeige. Dennoch kann man sich die Frage schon stellen, ist die Threadwives-Bewegung in den sozialen Medien auch eine Reaktion auf die strukturelle Überbelastung der Frauen, also die diversen Ansprüche, die eben die Gegenwart an sie stellt? Stichwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Care-Arbeit etc.
Naja, ist natürlich nicht wirklich ein Ausweg, sondern mehr eine Sackgasse, würde ich sagen. Aber ja, wir nennen das Eskapismus. Also ich träume mich raus aus einer Welt, die ja verdammt anstrengend manchmal ist. Und jeden Tag wieder eine Challenge, wenn in der Kita wieder zu wenig Betreuung da ist und früher geschlossen wird und mein Job nicht früher mich gehen lässt und so weiter. Also dass das objektiv Belastungen sind und Spannungen sind und Herausforderung, das wissen wir wirklich verdammt lange. Und leider ist in Deutschland das Betreuungssystem nach wie vor nicht so, wie es sein müsste, um dieser Berufstätigkeit oder dem Interesse an Berufstätigkeit, was ja noch zum Teil erheblich höher liegt, entsprechend auch Rechnung zu tragen. Und seit Corona sind die Betreuungssituationen in öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen noch mal erheblich schlechter geworden, weil diese Jobs nicht mehr gemacht werden wollen. Sie sind schlecht bezahlt und sie sind immer sozusagen an der Krise entlang schrappend. Also dass der Lebensentwurf von ich arbeite und ich habe eine Familie, für die ich auch mitverantwortlich bin, dass die eine Herausforderung ist, dass die jeden Tag auch strapaziös sein kann, das glaube ich ganz sicher. Und dass es dafür Medienangebote auch, ja, die Chance zum Ich steige gedanklich mal aus. Und das kann der Liebesroman sein, das können auch die Primetime-Kitsch-Angebote im Fernsehen sein und das können auch solche Angebote sein, bei denen ich mich ein bisschen auch drüber lustig mache, aber ein bisschen vielleicht da auch in mir was puckert. Und das finde ich auch eine absolut menschliche Reaktion, die aber weit weg ist von einem, das ist mein Leben, Unterwerfung ist das, was ich will. Von daher ist das mit der Medienwirkung echt ein dünnes Eis? Also so simpel, Stimulus-Response-mäßig zu sagen, ich gucke das und dann glaube ich das, da bin ich sehr viel zurückhaltender. Wir wissen, dass da spielen Kontextfaktoren halt eine extrem große Rolle. Aber dass das bestimmte auch Sehnsüchte nach Flucht aus der anstrengenden Realität mit bedient, die These würde ich mal schon wagen, ja.
Ich will noch dazu sagen, dass ich auf meine letzte Kolumne in der Süddeutschen, die sich mit dem Männerbild und Frauenbild der Rechtskonservativen befasst hat, erstaunlich viele Briefe von Männern bekommen habe, die sagten, wir wollen das überhaupt nicht. Also die Vorstellung, ich wäre Alleinverdiener und wäre allein verantwortlich für das finanzielle Wohlergehen meiner Familie und dieses Frauen- und Männerbild, das da entworfen wird, das ist überhaupt nicht attraktiv. Und ich kenne natürlich ganz viele Männer, vor allen Dingen in Deutschland, die mit Begeisterung Elternzeit nehmen und für ihre Kinder da sind. Also ich glaube, für die Mehrheit der Social-Media-Nutzer ist dieses Bild nicht attraktiv, schon gar nicht, wenn es darum geht, das in die eigene Lebenswirklichkeit zu übersetzen.
Ja, Sie hatten jetzt am vergangenen Wochenende einen Meinungsartikel in der Süddeutschen Zeitung, auf den haben Sie sich jetzt gerade bezogen, ne? Also Männerland war der überschrieben. Und da schreiben Sie unter anderem eben, dass es eine Herausforderung sei, zurzeit als Frau in den USA zu leben, weil das rechtskonservative Amerika eben von Frauen die Rückkehr zu Kinderküche und Kirche fordern würde. Aber das war dennoch jetzt, oder nicht aber, das war auf jeden Fall jetzt noch ein wichtiger Hinweis. Und tatsächlich vielleicht an dieser Stelle dann auch noch der Hinweis, dass ich versucht habe, auch einen Mann in diese Sendung zu holen, durchaus. Ich hatte den Saarbrücker Soziologen Martin Schröder angefragt, der ein Buch zur Zufriedenheit von Frauen geschrieben hat, der mir aber die Teilnahme abgesagt hat mit der Begründung, er habe keine Lust darauf, wenn er sich dann äußern würde in dieser Sendung, hinterher ganz viele böse Hassmails von Feministinnen zu bekommen.
Das tut uns aber leid.
Ja, aber ja. Aber das ist auch Teil des Bildes oder der Wirklichkeit. Aber jetzt sollten wir dann doch noch auf die politische Relevanz des Tradwives-Content kommen. Das ist ja schon verschiedentlich jetzt angesprochen worden. Ich hatte so in der ersten Hälfte darauf hingewiesen oder darum gebeten, eben zu differenzieren. Jetzt tatsächlich zur politischen Relevanz. Ich habe eine Studie gefunden, eine Media Matters-Studie, Media Matters for America. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die tendenziell linksorientiert ist und den Journalismus und seine Hervorbringungen sozusagen überwacht. Die ist Anfang dieses Jahres veröffentlicht worden und da heißt es explizit, Zitat, nahezu jede Tradwife-Influencerin, die wir identifiziert haben, verbreitet rechte Verschwörungstheorien, häufig konzentriert auf einen generellen Zweifel an der Regierung und moderner Medizin. Wie weit verbreitet ist dieses Phänomen kombiniert mit dem Tradwives-Content in den USA Ihrer Beobachtung nach, Frau Haas?
Man findet tatsächlich Einflüsse davon. Das hat ja auch in Deutschland Schlagzeilen gemacht, dass zum Beispiel in Alabama IVF verboten wurde vom Supreme Court, also die künstliche Befruchtung, wegen der Stammzellenproblematik, wegen der Problematik, dass dort mehr Embryos produziert werden, als letztendlich eingepflanzt werden. Es ist ein anderes christliches Verständnis als in Deutschland, muss man dazu sagen. Es ist ein evangelikales Verständnis von der Mutterrolle, von der Rolle, die Sexualität im Leben spielt und von der Rolle, die Familien im Leben spielen. Aber wie ich anfangs schon gesagt habe, es macht mir Sorgen, dass diese sehr rechtskonservativen, evangelikalen Vorstellungen immer mehr Einfluss finden in die Gesetzgebung in konservativen Staaten. Und es sind in Amerika ja nicht weniger. Es sind mittlerweile 14 Staaten in Amerika, die extrem rigide Abtreibungsgesetze verabschiedet haben, die wirklich das Leben von Schwangeren gefährden. Ich habe es in der SZ geschrieben, vor allen Dingen eine schwarze Schwangere in Texas zum Beispiel hat ein 30-mal höheres Risiko, in der Schwangerschaft oder bei der Geburt zu sterben, als eine Frau in Deutschland. Das sind massive Risikofaktoren. Eltern, vor allen Dingen Mütter, haben es wirklich gar nicht leicht in Amerika. Also es gibt keinen bezahlten Mutterschaftsurlaub in Amerika. Es gibt keine Elternzeit in Amerika. Das ist ganz, ganz anders als bei uns. Und für mich erklären sich gerade diese Fantasien von den Tradwives aus der Wirklichkeit, die in vielen Gegenden in Amerika alles andere als rosig ist.
Aber um da direkt anzuknüpfen, das macht eben noch mal deutlicher, wie klassistisch das ist. Also gerade weil es keine öffentliche Infrastruktur gibt, ist das eben was ausschließlich dann aus dem Einkommen des Gatten finanziert sein will. Und das betrifft eben ein bestimmtes Milieu. Mhm. Also das sind wirklich fundamentalistische Positionen der Evangelikalen. Und das müssen wir uns hier in Deutschland auch immer klar machen, dass hier bei Fundamentalismen allein über Muslime gesprochen wird, sondern wir sehen da christlichen Fundamentalismus, der wirklich massiv Einfluss nimmt. Und wenn wir in Europa schauen, können wir ja durchaus auch sehen, dass es mit Blick auf Abtreibungsgesetzgebung, Ungarn, Polen, ändert sich jetzt gerade wieder, aber durchaus auch Effekte erkennbar sind. Also zum Glück sind wir davon in Deutschland noch entfernt. Aber ich wiederhole das, dass ich mit dem Boomen und Bedeutsamkeit zunehmend der AfD da große Sorge habe, wie dort, und das haben wir bei der AfD von Anfang an mit beobachten können, dass im Parteiprogramm in kleinen Anfragen in allen Formen des öffentlichen Intervenierens Geschlechterfragen von der Geschlechterforschung bis zur Frage, wie mit Sprache umgegangen wird, bis hin auch zu konkreter Gesetzgebung versucht wird zu intervenieren und fundamental konservatives Gesellschaftsbild zu propagieren. Und in dem Fahrwasser sehe ich eben auch diese Social-Media-Trends.
Ja, Minos Afonso, Sie haben das auch tatsächlich, wenn ich das richtig im Ohr habe, in Ihrem Podcast zu den Tradwives mit eingebunden. Also diese Geschichte, in welchem Ausmaß die AfD auch sogar die Tradwives instrumentalisiert. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, das war meine Kollegin Lena.
Ja, Sie haben das ja zusammen gemacht.
Genau, ja, also sie hatte diesen Part übernommen gehabt, genau. Also in dem Sinne, dass die AfD ein Plakat erstellt hatte von einer feministischen Frau, die total fertig aussah, die schon Abtreibungen hinter sich hatte. Und nebendran war eben eine konservative Frau, die sich halt praktisch einem Mann unterordnet, die zu Hause arbeitet, die sich in Anführungszeichen nur um die Kinder kümmert. Und die sah dann natürlich sehr gut aus und ihr ging es gut. Und diese Gegenüberstellung war halt ganz klar, dass feministisch etwas nicht Gutes ist.
Und insgesamt, was würden Sie sagen, wie beurteilen Sie die politische Relevanz dieses Tradwives-Content?
Also ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt zu den USA rüberschaue, eben von dieser einen Tradwife, die aber auch eine schwarze Tradwife ist und auch Trump-Anhängerin ist, das fand ich zum Beispiel schon spannend, wie sehr sie da auch für ihn geworben hat, auch so während des Wahlkampfes, also dass es schon eine große Rolle gespielt hat. Jetzt, was andere Tradwives angeht. Also es gibt ja durchaus auch Tradwives, die auf TikTok bewusst auch für Trump werben und auch während des Wahlkampfes, dass Trump da eine große Rolle gespielt hat, auch selbst wenn sie jetzt nicht dieses typische Bild einer weißen, konservativen Frau widerspiegeln, sondern vielleicht auch eine schwarze Frau sind oder irgendeine andere Herkunft haben, dass sie trotzdem ganz klar auch sich konservativ positionieren und auch sagen, ich wähle Trump. Inwieweit man das jetzt schon in Deutschland übertragen kann, das könnte ich jetzt nicht wiedergeben, aber mir ist das eben in den USA schon aufgefallen.
Was sagen die anderen denn auch bezüglich dessen, ob sich die Tradwives selber in ihrem Selbstverständnis auch als gesellschaftspolitische Influencerinnen verstehen, wenn sie Dinge posten wie die hier verschiedentlich genannten?
Ich glaube, sie hätten gerne mehr Einfluss. Sie wollen gerne dieses Bild verstärken. Also nochmal zu Katie Britt, die ich vorher nannte, die republikanische Gegenrede gab. Das wurde weitgehend belächelt. Also darüber wurden viele, viele ironische Videos gedreht. Ich glaube, dass die Tradwives eher darunter leiden, dass sie nicht wirklich ernst genommen werden, wenn sie über ihre eigene Bubble hinausblicken.
Frau Lünenbock, was sagen Sie?
Ja, ich wäre sogar zurückhaltend mit der Bewertung, ob das tatsächlich eine kollektive Bewegung ist. Mhm. Das weiß ich gar nicht. Es ist erstmal wirklich ein Social-Media-Phänomen, wie wir viele haben, die sich temporär unter einem Hashtag und in dem Fall unter einem Branding zusammensammeln. Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie einerseits sozusagen vom klassischen politischen Raum belächelt werden, aber andererseits ist genau das die kommunikative Strategie, nämlich im privaten, im nicht-politischen Raum politische Akzente zu setzen. Ich kann mir zwar vorstellen, dass ein Wunsch von mehr Visibility und Akzeptanz und Wertschätzung da vielleicht drin ist. Ich glaube aber, dass es eine sehr bewusste Strategie ist, eben hier jenseits des öffentlichen, des öffentlich-politischen Raums subkutan sehr politische Themen auch zu setzen und eine Strategie zu fahren.
Nachdem Sie jetzt gesagt haben, das ist Ihrem Eindruck nach keine einheitliche Bewegung. Mit Blick auf die Uhr nochmal die Schlussrunde. Wie lautet Ihre Prognose? Also werden die Tradwives in den sozialen Medien weiter sich ausbreiten, expandieren mit Unterstützung rechter Kreise in den USA und in Europa möglicherweise? Oder hat dieser Hype seinen Peak schon erreicht? Michaela Haas.
Ich glaube, das wird weiter zunehmen. Gerade jetzt im Wahlkampf natürlich in Amerika, wo die Wahl besteht zwischen einer erfolgreichen Staatsanwältin, die nicht weiß ist, die nicht der klassischen Mutter- oder Frauenrolle entspricht, die keine eigenen Kinder hat, was ihr von den Konservativen auch angekreidet wird. Da wird es ja auch bewusst bedient, einfach um Wählerstimmen zu sammeln. Ja, wählt lieber die Konservativen, wo ihr sicher seid und nicht die schwarze Frau, die mit einer ganz anderen Energie auftritt und die doch gar nicht qualifiziert ist, weil sie ja keine eigenen Kinder geboren hat. Also das wird sicher gerade in den nächsten Monaten nochmal hochkochen. Und ansonsten glaube ich, wie alle Trends, wird es auch wieder weniger werden. Aber es gab immer schon konservative Wunschbilder, die durch die sozialen Medien bestärkt werden und die wird es auch immer weiterhin geben.
Minos Afonso.
Ja, ich würde dem zustimmen, weil es gab zum Beispiel vor 1-2 Jahren den Clean Girl Look und das war auch hauptsächlich für weiße Frauen, blonde Frauen, die eben diesen Look verfolgt haben, der auch ursprünglich aus Skandinavien kommt. Und jetzt ist eben dieser Tradwife-Trend da, der meiner Meinung nach, ich jetzt als intensive TikTok-Nutzerin sagen würde, das flacht so langsam ab. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es eben aufgrund der Wahlen auch nochmal stärker wird, aber danach auch so langsam ausläuft. Also es gibt ja auch auf TikTok eine Tradwife, die heißt Ballerina Farm. Sie ist auch sehr groß und mittlerweile wird auch sie von der Community sehr kritisch beäugt. Und das finde ich zum Beispiel auch schon einen Riesenfortschritt, dass junge TikTok-User das hinterfragen und auch sehen, okay, sie arbeitet oder sie wird auch unterdrückt, weil sie war ja auch eine sehr selbstbewusste, eigenständige Frau, die ist ja davor Balletttänzerin gewesen und ordnet sich jetzt nun ihren Mann unter. Also das war schon sehr, sehr lange auch Thema und dementsprechend kann ich mir schon auch vorstellen, dass gar nicht so viele diesen Lebensstil verfolgen, sondern vielleicht einfach nur sich an der Ästhetik der ganzen Sache erfreuen.
Frau Lünenbock.
Tja, Hellseherei ist nicht meine Stärke. Ich glaube, wir müssen vorsichtig sein. Also wir heißt jetzt wirklich auch aus medialer Perspektive, dem Phänomen nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken, weil diese Aufmerksamkeit es wiederum auch befeuert. Ob der Peak erreicht ist oder es noch weiter ansteigen wird, das vermag ich wirklich nicht zu sagen. Ich kann mir aktuell im deutschsprachigen Raum nicht vorstellen, dass das eine echte Diskurshoheit gewinnt. Das ist das, was ich sozusagen entspannend sagen kann. Aber dass es vorbei ist, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht.
Kinder, Küche, Klamotten. Wofür steht die Tradwives-Bewegung? Das war das Thema in diesem Forum in SWR Kultur mit Margret Lünenburg, Professorin für Kommunikationswissenschaft an der FU Berlin, der Podcasterin Minosh Alfonso und der Publizistin und Autorin Michaela Haas, die in San Diego lebt und von dort aus ihren Blick auf die Tradwives-Bewegung geschildert hat. Ich bin Doris Maul und sage danke für Ihre Teilnahme und danke für Ihr Interesse.